Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heustkötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Peter Holzer, Autor und Sparringspartner für Familienunternehmen. Herzlich willkommen.
Hallo Lea.
Ja, auf deiner Webseite schreibst du, Peter Holzer ist ein Freund der unbequemen Wahrheiten, denn sie helfen uns, besser zu werden. Was meinst du damit?
Also, wenn ich an mein Leben zurückdenke, dann gab es natürlich viele Menschen, denen ich begegnet bin, die mir geholfen haben, besser zu werden. Und das haben sie nicht gemacht, indem sie rumgeschleimt haben oder mich in Watte gepackt haben, sondern einfach mutig und ehrlich den Finger in die Wunde gelegt haben und auch zugedrückt haben, sodass mir klar war, oh, das ist ein deutliches Feedback, das ich dann annehmen konnte und einfach auch daraus lernen konnte. Und erfahrungsgemäß ist es eben genau das. Wenn die Wahrheit, wenn man sie abkriegt, ist ja unbequem und tut meistens auch weh, weil man möchte immer gemocht werden oder gut sein. Aber keiner von uns ist eben perfekt. Und wenn man dann hingewiesen wird auf blinde Flecken, dann ist das eine unbequeme Wahrheit, aber sie hilft uns, besser zu werden. Und deswegen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich gemocht werden will, dann spreche ich es nicht aus. Aber dann bleiben wir eben auch, sage ich mal, da hängen, wo wir gerade hängen, in der Komfortzone oder wo auch immer das ist. Und wenn wir besser werden wollen, dann muss man einfach den Mut haben, sie auszusprechen, sodass man hart in der Sache und fair zum Menschen ist.
Bist du also für Familienunternehmen auch diese kritische Stimme, in Anführungsstrichen, die genau diese ungewünschten, ist ja vielleicht das falsche Wort, oder auch unwahrgenommenen Wahrheiten dann auch ihnen gegenüber aussprichst und mit ihnen daran arbeitest?
Ja, unbequem ist es mit Sicherheit, manchmal vielleicht auch unerwünscht. Also ich denke, stellenweise bin ich auch eine Zumutung, weil ich dann eben auch unbequem bin, aber ich mache es ja immer mit der Absicht zu helfen und Menschen dabei zu helfen, besser zu werden. Und bis jetzt ist zumindest mein Eindruck, dass das immer noch gewünscht ist in der heutigen Welt, auch wenn manche ja sagen, die Wahrheit will niemand hören. Ich habe ja auch nicht den Anspruch, dass ich die Wahrheit habe. Ich habe ja nur eine Wahrheit, nämlich meine. Und die Wahrheit entsteht dann ja auch immer im Diskurs, also in einer offenen Streitkultur, dass man einfach miteinander offen redet und auch lernt, unterschiedliche Sichtweisen auszusprechen und nicht sofort persönlich pikiert zu sein. Und das betrifft dann Missstände, sage ich mal, in den Unternehmen. Aber manchmal und auch regelmäßig sind natürlich auch die Unternehmer Teil dessen. Auch die sind ja nicht perfekt. Und das ist dann schon manchmal sportlich, sage ich mal, im Ringen. Aber deswegen lasse ich mich in Beratungsprojekten auch immer in Vorkasse zahlen, dass ich nicht gehemmt bin, einfach das auszusprechen, was ich denke, was der Unternehmung und den Menschen dort hilft, aufs nächste Level zu kommen.
Was sind denn aus deiner Sicht die drei größten ungewünschten und unbequemen Wahrheiten in Familienunternehmen?
Ich weiß nicht, ob es die größten sind, aber es sind auf jeden Fall schmerzhafte. Das eine ist die Erkenntnis der mangelnden Klarheit. Also was wollen wir eigentlich wirklich? Wohin wollen wir? Wofür stehen wir? Und damit verbunden direkt das zweite Thema, das fehlende konsequente Handeln. Also ich kann ja nicht ausrufen, wir wollen Nummer eins sein oder in der Spitze mitschwimmen und dann im tagtäglichen Doing Bequemlichkeit zulassen oder Low Performer ständig mitschleppen und einfach inkonsequent sein. Also diese Konsequenz und das stringente Handeln, dass wenn ich für etwas stehe, einfach auch dafür sorge, dass wir das auch konsequent leben. Und das dritte ist, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist, natürlich sind das Unternehmen und die sprechen auch häufig natürlich von, wir sind eine Familie, ein Team und bla bla bla. Aber so der Zusammenhalt, wenn man dann mal dran rüttelt und guckt, wie offen gehen die Menschen denn wirklich miteinander um. Und ich will jetzt noch nicht mal über das ganze Unternehmen sprechen, sondern alleine schon zwischen oberster Führungsebene, also Geschäftsführung, Vorstand und der Ebene darunter. Also da ist die Betriebstemperatur teilweise noch sehr kühl und eine offene Streitkultur und dass die Leute wirklich offen sich trauen, auch miteinander zu reden, ist häufig wirklich schlecht ausgeprägt. Und wenn man das besser hinkriegen will, um auch im Unternehmen einen anderen Spirit zu haben, dann muss das halt sein wie so eine Kupplung beim Auto. Hier, wenn man noch so manuelles Fahren kennt, diesen Schleifpunkt finden, dass das wirklich ineinander greift und nicht so viel Fingerpointing übereinander reden und man müsste und die müssten mal, sondern dass es wirklich eine gemeinsame Einheit wird. Und das sind so die drei Punkte, wo ich sage, das sind schon heikle Themen, weil sie haben natürlich mit den Menschen zu tun und weicher Kram und sind deswegen für viele auch nicht so gut zugänglich wie zum Beispiel harte Zahlen oder Fakten.
Ja, das lag mir auch gerade auf der Zunge. Das sind ja Themen, die schon sehr ans Innerste gehen. Wie groß ist denn die Bereitschaft, wirklich an diesen Themen zu arbeiten?
Ich würde sagen, das kommt drauf an. Also entweder will man das oder man will es nicht. Ich dränge mich da aber auch nicht auf. Also wenn mein Rat nicht gewünscht ist, dann stehe ich einfach auf und gehe. Ich muss da niemanden belehren, sondern der Wille beim Unternehmen muss ja schon da sein, dass man auf ein neues Level kommt und in der Konsequenz auch bereit ist, den Weg zu gehen. Und ich sag mal, das ist ja alles eine Werte, die da im Hintergrund stehen. Also wem der Wert Wahrhaftigkeit egal ist oder nicht wichtig ist, mit dem kann ich dann auch nicht zusammenarbeiten, weil für mich ist das wichtig. Und da Lebenszeit begrenzt ist und wir nur wenig Jahre ja auf diesem Planeten unterwegs sind und wenige Jahre auch nur im Berufsleben, ist zumindest mein Anspruch, dann sollten wir an einem Umfeld arbeiten, wo wir wahrhaftig miteinander umgehen. Und ich kann zumindest sagen, ich bin ja alleine unterwegs, deswegen habe ich ja nur eine kleine Stichprobe an ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich denke mal, in 10er-Schritten kann man zählen, meine Kunden in meiner Karriere, aber es sind eben nicht Tausende, aber in der Stichprobe, die Menschen sind da offen für, aber wir müssen das auch gemeinsam lernen. Also es ist kein einfacher Weg, diese Offenheit und Streitkultur zu entwickeln, weil unser Ego natürlich jeden Tag quietscht, wenn es dann mal angepiekst wird.
Und kann es in Unternehmen auch intern solche Personen geben, die diese Themen so aufzeigen können, wie du das als Externer? Oder glaubst du, es braucht diesen externen Sicht oder diese externe Sicht auf die Dinge, um tatsächlich auch solche kritischen Themen anzusprechen?
Also wir sind ja ein soziales Tier, das sich selbst Mensch nennt. Und im sozialen Kontext gibt es ja immer Hierarchie. Also selbst wenn Gruppen einfach so zusammenkommen. Und in Unternehmen gibt es ja nicht nur die informelle Hierarchie, sondern auch eine formale durchs Organigramm. Und in dem Moment, wo Hierarchie im Spiel ist, ist auch Macht im Spiel. Das heißt, die Leute überlegen sich natürlich schon sehr genau, ob sie die Karriereleiter nach oben pinkeln. Kennen wir alle tolle Filme mit Helden, Superman, James Bond und sonst was und finden das immer großartig, wenn die Helden eine dicke Lippe riskieren und auch ihren Chef kritisieren, wenn es sachdienlich ist. Aber so selber machen, naja, wir wissen, der Held ist am Ende der, der überlebt. Es gibt ein Happy End, aber persönlich sind wir eben keine Helden. Das heißt also, wenn wir an der falschen Stelle nach oben pinkeln, dann kann das ja durchaus sein, dass meine Offenheit auch gegen mich verwendet wird, dass ich dann eben nicht mehr erwünscht bin und die Zugehörigkeit verliere, aufs Abstellgleis gestellt werde oder vielleicht sogar gekündigt werde. Und insofern, wenn es intern losgeht mit so einer offenen Streitkultur, Fehlerkultur im Sinne von auch Hochleistungskultur, jeder soll nach seinem Besten streben, dann muss es oben in der Führungsspitze anfangen. Also zu hoffen, dass das aus der Belegschaft kommt und jemand seinen Job riskiert, nur um mal Missstände grundsätzlicher Art in der Kultur zu ändern, das sehe ich selten. Kann passieren, aber ist nicht die Regel. Wenn, dann muss es in der Hierarchie oben anfangen. Und das ist möglich, ja. Man muss es wollen.
Wie siehst du denn generell die Führungskultur in mittelständischen Familienunternehmen? Wie hoch ist der Reifegrad hier, insbesondere in Deutschland, in diesen Unternehmen? Ist das schon ein Punkt, wo du sagst, okay, da sind wir an einem gewissen Punkt, wo wir einfach noch kleine Stellschrauben ändern müssen, um dort weiterzukommen? Oder ist es eher so, dass das schon noch ein großes Thema ist?
Also ich denke, zwei Sachen sind wirklich herausstechend. Das eine ist, dass ich komme ja auch aus mittelständisch geprägten Unternehmen, die, ich sag mal, hart im Maschinenraum unterwegs sind. Also meine Kunden haben meistens zwischen 200 und 400 Unternehmen, manche Mitarbeitern, manche auch nur 50. Also es sind keine Großkonzerne mit 10.000 Mitarbeitern oder so. Die habe ich punktuell auch, aber da ist das, sage ich mal, ein anderes Spiel. Da ist dann ja auch, geht's ja auch um Politik und Ähnliches. Dann ändert sich ja auch so der gesamte Habitus miteinander. Aber da, wo wirklich es auf jeden ankommt und auch spürbar ist, wenn jemand nicht mitzieht, da ist die Herausforderung, dass Führungskräfte eben häufig operativ noch voll im Sumpf stehen und Führung ebenso mitmachen. Meistens sind es ja auch fachlich sehr versierte Leute, die dann Führungsverantwortung übernehmen, selber noch fachlich arbeiten und dann fehlt eigentlich die Zeit, sich wirklich um Führung zu kommen, kümmern und manchmal auch das Wollen und das Können. Also Führen ist wie so ein Add-on, so man schreibt es aufs Papier, erledigt, und man meint vielleicht in manchen Unternehmen auch einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch führen reicht. Das ist es aber nicht. Führen ist wirklich die Arbeit am Menschen, und da brauche ich unmittelbar das Feedback und nicht erst 18 Monate später. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir kommen aus so einem Zeitalter der Überempathisierung. Also das merke ich schon sehr stark in den Unternehmen. So eine vorsichtiges Wattebausch miteinander umgehen. Die Gefühle des Einzelnen sind wichtiger als am Ende das Ergebnis. Ein wie so ein Porzellanladen, wo man bloß niemandem zu nahe treten darf, und daraus resultierend einfach viel zu wenig Klartext und Klarheit. Und das führt zu vielem, nur nicht zu Spitzenleistung. Und wir sind nun mal im harten Wettbewerb, nicht nur in Deutschland, sondern auch global, in einer abkühlenden Wirtschaftsphase. Und da merke ich schon, dass viele aufwachen und das, was vielleicht immer als Härte von mir punktuell wahrgenommen wird, erlebe ich jetzt zumindest, wird anscheinend immer mehr Zeitgeist, weil ich will ja niemandem zu nahe treten durch meine Haltung zum Thema Erfolg. Ist ja eine Wette, die man eingeht, welche Prinzipien führen am Ende auf dem Platz zum Erfolg, und ja, die sind, glaube ich, zeitlos.
Sind denn aus deiner Sicht Spitzenleistungen, weil du das gerade so gesagt hast, und Erfolg tatsächlich auch noch die Themen, um die es sich dreht? Also wir diskutieren bei uns auch oft darum, ob nicht Erfolg tatsächlich schon fast so ein bisschen negativen Touch bei uns in Deutschland hat und man eigentlich eher so im Mittelmaß mitschwimmen möchte. Also sind das noch die Punkte, die überhaupt angestrebt werden aus deiner Sicht?
Also ich bin absolut bei dir. Erfolg, auch Spitzenleistung sowieso. Selbst Leistung ist ja schon halbes Schimpfwort, und manche empfinden das als Körperverletzung und völlig sinnfrei, weil Unternehmen sollen dazu dienen, dass man einen schönen Obstkorb hat und Sportkurse angeboten kriegt und mit den Kollegen abends grillen kann. Das mag so geistern irgendwie in Social Media. In meiner wahrgenommenen Realität in den Unternehmen geht es ganz knallhart um eine Sache, nämlich Geld. Wenn Unternehmen nicht profitabel sind, dann ist es schmerzhaft, und die Leute wollen Geld verdienen und gerne auch viel Geld verdienen, mehr Geld verdienen, um sich einfach ein gutes Leben zu machen. Und natürlich ist der weiche Kram dann hilfreich, das Miteinander, um eine gute Zeit zu haben und damit dann auch gutes Geld zu verdienen, ist viel angenehmer, als wenn man in einer Scheißatmosphäre arbeitet und dann das Geld verdient. Keine Frage, aber ich sag mal, der Spirit und der weiche Kram ist am Ende des Tages Mittel zum Zweck. Und ich stelle zumindest die Frage, und das muss man mit einer Belegschaft schon diskutieren, weil das ist genau das, was du sagst, dass da dieser Wille vielleicht oder diese Klarheit für Leistung, ein Leistungswille und ein Leistungssinn nicht so ausgeprägt sind. Wozu soll ich das machen, wenn mein Leben begrenzt ist? Das muss man schon rausarbeiten. Aber was wäre denn die Alternative? Also für mich bedeutet Spitzenleistung nicht, dass jeder 80 Stunden kloppt und die Ambition hat, Geschäftsführer zu werden, sondern egal, ob du Azubi bist, in Teilzeit arbeitest oder Vollzeit, Spitzenleistung bedeutet, ich strebe nach meinem Besten. Und ich treffe morgens die Entscheidung, wenn ich aufstehe, ich habe Bock, weil Motivation ist eine Entscheidung. Und wenn ich dann schon in der Firma bin, dann habe ich Bock, mein Bestes zu geben. Weil wenn ich das nicht mache, dann nerve ich nicht nur meine Kollegen, sondern ich gefährde meinen Job und ich spuck eigentlich auch mir selbst und meinem Leben ins Gesicht, weil ich verschwende 8 Stunden oder 4 Stunden Lebenszeit, indem ich einfach nur rumhänge und Dienst nach Vorschrift mache. Und das ist am Ende des Tages der größte Schmerz, den man sich selbst bereiten kann. Insofern ein Umfeld zu schaffen, wo wir nach Spitzenleistung streben, wo eine Kultur ist, eine Revitalisierung, ein Spirit in den Unternehmen herrscht, wo wir jeden ermutigen wollen und ihm auch helfen, nach dem Besten zu streben, das ist aus meiner Sicht würdig. Also ich würde es andersrum formulieren, wenn man Menschen nicht fordert, dann ist das würdelos.
Wenn du sagst, Motivation ist eine Entscheidung, das impliziert ja ein bisschen, dass man Menschen nicht gut motivieren kann, extrinsisch betrachtet. Welchen Anteil können denn an Führungskräfte überhaupt an dieser, vielleicht an dieser Entscheidungsfindung dazu haben?
Also ich kann natürlich durch ein Umfeld dafür sorgen, dass mir persönlich die Entscheidung leichter fällt, Bock zu haben. Ich sag mal, ich sage es jetzt einfach mal in Klardeutsch, wenn man einen Arschloch-Chef hat oder Arbeitsbedingungen, die einfach schwierig sind, weil es laut ist oder dreckig oder nicht schön und ich mir vorkomme wie irgendwie eine Amöbe, die im Keller arbeiten muss, dann fällt mir das natürlich schwer zu sagen, boah, ich habe Bock auf den Laden. Das heißt also, ich kann natürlich immer ein Umfeld schaffen, aber ich sollte mich als Unternehmen auch nicht anbiedern und jetzt nicht nur Äpfel hinstellen, sondern zusätzlich noch exotische Früchte. Und wenn die Kaffeemaschine nicht reicht, dann muss ich halt noch 18 verschiedene Kaffeebohnen anbieten und mich als Unternehmen schon fast verprostituieren, nur um zu betteln, dass die Leute bitte Bock haben. Sondern der Bock soll ja eigentlich aus der Arbeit an sich kommen. Und da können Führungskräfte für Klarheit sorgen. Also wofür treten wir eigentlich an? Was ist unsere Mission? Und wenn es um Erfolg geht, um Spitzenleistung, wir wollen deine Talente fördern, wir wollen dich auch angemessen bezahlen für deine Leistung, wir wollen gemeinsam Probleme für den Kunden lösen, wir wollen die Welt da draußen ein bisschen besser machen durch unsere Innovationen und den Mut haben, für klare Geschichten zu sorgen, also dass man eben für Spitzenleistung steht und nicht für Durchschnitt, dann zieht man ja auch die richtigen Talente an. Und dann fällt es den Menschen leichter, auch wirklich Bock zu haben. Also es ist ja eine Energie, ein Mitziehen und den Laden auf Zug halten. Und das ist die Führungsarbeit. Und wie schaffe ich das, diesen Spirit in der Belegschaft zu beleben? Das ist keine Frage, wahnsinnig anspruchsvoll und anstrengend. Deswegen muss man führen auch wirklich wollen. Aber die Alternative wäre ja, man geht nicht in diese Klarheit und dann versucht man es jedem recht zu machen. Und durch diesen Weichspüler sorgen die Führungskräfte dann genau dafür, dass es droht, noch weiter abzurutschen vom Spirit. Also insofern ist Führung nicht egal. Im Gegenteil, ich würde sagen, sie ist der entscheidende Grund, um ein Umfeld zu schaffen, der es den Menschen leichter macht, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Führung stirbt nicht. Auch wenn im Zeitalter von New Work ja häufig diskutiert wird, man muss Führung abschaffen, alles Hierarchien weg und alles selbst organisiert. Das mag punktuell in kleinen Teams funktionieren, je nachdem, welche Menschen da drin arbeiten, aber für einen gesamten Organismus, für ein gesamtes Unternehmen funktioniert das definitiv nicht.
Sind wir ja, glaube ich, ein bisschen auch in diese Lage gerutscht, weil wir eben durch den demografischen Wandel und das ganze Thema Fachkräftemangel Unternehmen ja immer mehr so in die Bedrohung gekommen sind, wo bekomme ich eigentlich passende Mitarbeiter her und wie ziehe ich die an? Ich weiß, es gibt jetzt auch immer wieder Stimmen, die sagen, es dreht sich gerade wieder ein bisschen durch die wirtschaftliche Situation. Aber also in welcher, du hast es zwar gerade schon so ein bisschen gesagt, dass natürlich dieser gemeinsame Anspruch, auch erfolgreich sein zu wollen, dann die richtigen Leute zusammenbringt. Aber in welcher Konstellation passt auf der einen Seite dieses, okay, Mitarbeiter können sich im Grunde aussuchen, vor allen Dingen die Guten ja auch, wo sie arbeiten wollen, zu dem, dass du sagst, okay, aber eigentlich sollen sich die Unternehmen auch nicht prostituieren, in Anführungsstrichen. Also wie findet man den richtigen Mittelweg dazwischen?
Also ich vermute, was du meinst, weil ich höre häufig, wenn ich habe ja eine Haltung zum Thema Führung, die ich auch klar vertrete. Ich gehe ja nicht zu den Unternehmen und sage, was ist euer Führungsstil und dann passe ich mich dem an und liefere halt das ab, was sie wollen, sondern ich stehe ja für bestimmte Prinzipien. Ich lasse mich gerne belehren und überzeugen, wenn es andere Wege gibt, die leichter, schneller, einfacher, nachhaltiger zum Erfolg führen. Aber entschieden wird halt auf dem Platz. Und wenn ich dann sage, es geht um Spitzenleistung, sagen mir viele, ja, aber man kann doch nicht von einem ganzen Unternehmen Spitzenleistung erwarten. Und ich denke doch, das geht. In dem Sinne, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn unser Anspruch ist, dass jeder nach seinem Besten strebt, das ist Spitzenleistung. Und das sind natürlich unterschiedliche Flughöhen. Manche schleppen Deals an und bringen Millionenumsätze, weil sie mega starke Vertriebler sind. Und andere sind einfach nur Aktensortierer, nur in Anführungszeichen, oder sitzen am Empfang oder machen vielleicht abends die Büros sauber. Das ist aber keine Wertigkeit, sondern ich kann ja jeden einzelnen Job anspruchsvoll machen, so dass ich meinen Beitrag leiste und nach dem Besten gestrebt habe. Mir fällt da immer ein Klomann ein in Ägypten. Wir waren im schönen Hotel, picobello, alles sauber, konntest vom Boden essen, alle Toiletten auch super, aber eine Toilette war herausstechend und das war die am Strand. Und er hatte sogar Fußmatten da hingelegt und manche Touristen sogar darauf hingewiesen, bitte die Füße abtreten, damit der Sand nicht in die Toilette kommt. Und wenn du dann reingehst, merkst du auch warum. Er hat von der Bar Gläser, so Pappbecher besorgt, Wasser reingemacht, Blümchen irgendwo abgeschnitten, hingestellt, hat selber Räucherkerzen besorgt und die da angemacht. Also er hat versucht, mit seinen Mitteln die sowieso schon Picobello-Toilette, nochmal eine Ebene drüber zu machen. Das war keine Arbeitsanweisung, das war seine persönliche Entscheidung. Und deswegen kann mir niemand sagen, ich kann nicht nach dem Besten streben. Das ist keine Frage von Hierarchie oder Position oder Ausbildung. Das kann jeder in jedem Job machen. Und wenn das Nächste dann ist, bei Führung geht es darum, das Leistungslevel zu steigern. Das bedeutet ja nicht, dass ich Menschen schlecht behandle oder sie wie Zitronen auspresse. Und ich frage mich immer, wo kommt diese leistungsfeindliche Gesinnung her, dass wir Menschen was Böses wollen? Also ich weiß nicht, in welcher Welt die Menschen groß werden, die sowas denken. Weil in meinem Verständnis kann ich ja nur dann das Beste von einem Menschen erwarten, wenn ich bereit bin, als Anführer auch viel zu geben. Das heißt also, Menschen gut zu behandeln, dass ein leistungsfreundliches Umfeld entsteht. Und das entsteht ja nicht, indem ich Strafe androhe oder die Leute zur Arbeit zwinge, sondern indem ich sie inspiriere und den Willen stärke. Ja, also es geht ja nur durch Einsicht, indem ich den Menschen erzähle, wo wir hinwollen und gucke, dass ich diese Entscheidung von den Leuten kriege. Und wenn ich merke, da will jemand nicht, dann muss ich mit ihm darüber reden, warum hängst du jetzt hier ab und strebst nicht nach dem Besten? Ja, und diese Blockaden finden und lösen. Manchmal ist es eine Frage des Könnens und manchmal des Wollens. Aber dieses Streben nach Erfolg, nach dem Besten, eine Erfolgsgemeinschaft sein, gewinnen, persönlich auch zu wachsen, stärker zu werden als Persönlichkeit. Da frage ich mich, wieso ist das eine gefährliche Story im Zeitalter eines Fachkräftemangels, sodass Leute sagen, nee, da habe ich aber keinen Bock. Ich möchte lieber in einem mittelmäßigen Unternehmen arbeiten, mit mittelmäßigen Mitarbeitern, mit mittelmäßiger Kundenzufriedenheit und mittelmäßigen Produkten und Dienstleistungen, die wir anbieten. Also man kann die Wette vielleicht gehen, vielleicht ist das so, aber dann müssten Unternehmen ja eigentlich Urlaubsorte werden, ja, wenn ich sage, ich will meine Bequemlichkeit optimieren. Ich habe den Glauben an die Menschheit nicht verloren, dass es ausreichend viele Menschen gibt, die gerne Teil einer Erfolgsgemeinschaft sein wollen.
Ich frage mich halt dabei immer ein bisschen, wir hatten eben im Vorgespräch kurz das Thema irgendwie Olympia und ne, dass man irgendwie da hinkommen möchte. Und dann habe ich natürlich ja auch so ein persönliches Ziel und so einen persönlichen Anteilnahme an dem Erfolg, ne? Weil ich stehe dann nachher auf dem Podest und kriege irgendwie die Medaille verliehen. Das war so blöd gesagt. Und bei Unternehmen ist es ja schwierig, diesen Moment dann auch irgendwie auch erlebbar zu machen, ne? Weil man eben ja vielleicht doch in verschiedenen Jobs irgendwie sein alltägliches Tun tut und natürlich irgendwie mitbekommt, das Unternehmen im Gesamten ist erfolgreich. Also ist es der Schlüssel? Und wenn ja, wie bekommt man dieses Gefühl, dieses wirklich, okay, wir haben jetzt gemeinsam für Olympia trainiert und jetzt stehen wir hier auf dem Treppchen und kriegen die Medaille verliehen, auch transportiert?
Ja, also im Sport ist das natürlich immer leichter, weil jeder einzelne Athlet ja diese Entscheidung schon getroffen hat. Ich habe Bock und sich dieses Ziel setzt und auch den Willen entwickelt hat, zu gewinnen. Es tritt ja kein Athlet an und sagt, Hauptsache ich bin dabei und will verlieren.
Olympische Gedanke eigentlich, aber ja.
Man möchte schon aufs Treppchen und am liebsten auch Gold und man ärgert sich, wenn man Silber hat, weil man ist der erste Verlierer. So, das ist, sage ich mal, die Athletenmentalität. Die haben wir natürlich in den Unternehmen nicht und außerdem haben wir nicht einen Wettkampf, auf den wir hintrainieren, sondern wir arbeiten 10, 15, 20, 30 Jahre. Also es ist ja ein Dauermarathon. Da kann man ja nicht auf ein Highlight hinarbeiten und das war's, sondern es geht ja um eine Dauerleistung und ein sich dauerhaft entwickeln. Also insofern schon anspruchsvolleres Terrain und umso wichtiger ist Führung. Das heißt, es geht ja darum zu gucken, wenn der Mensch, ich hatte ja vorhin gesagt, ein soziales Wesen ist, dann sind Unternehmen ja ein sozialer Organismus. Man kann es ja auch anders sehen, rein mechanistisch, Hierarchie, Prozesse, kann man machen. Ich gucke jetzt mal von der anderen Schneise drauf, ein sozialer Organismus mit sozialen Wesen. Dann hat ein soziales Wesen ein ganz tiefes Urbedürfnis, nämlich den Drang danach, dazuzugehören. Wir wissen das alle aus unseren Jugendzeiten, die Clique, da wollte man Teil dieser Clique sein. Ja, und wenn man dann nicht dazugehört oder noch schlimmer verstoßen wird, dann ist das wie physische Schmerzen. Und Menschen tun wirklich alles dafür, um dazuzugehören. Also sie verbiegen und verbrechen sich, wenn sie unbedingt zu einer Gruppe dazuzugehören, nur um dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu haben. Deswegen gibt es ja dann die abstrusen Missbräuche von diesem Drang der Menschen, dass dann andere, die Teenager aus der Clique, irgendwelche scheiß Mutproben geben und die Kinder dann irgendeinen Scheiß machen, nur weil sie diese Sehnsucht haben, dazugehören zu wollen. So, das heißt, das ist wichtig, dass ich das natürlich in einem Unternehmen auch vermittle, dass ich dich in meinem Team haben will. Du bist wichtig, weil du einen wesentlichen Beitrag leistest. So, jetzt ist aber der zweite Punkt. Das ist kein Geschenk, weil du einfach nur Mensch bist. Das ist kein Grundrecht, sondern wir sind eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, du bist dann ein gern gesehenes Mitglied, wenn du einen wertvollen Beitrag für uns leistest. Und das ist ja dann auch Führung. Das heißt also Ziele formulieren, Erwartungen formulieren, Vereinbarungen miteinander treffen, dir das Gefühl geben, dass ich an dich glaube, dir vielleicht auch eine Herausforderung geben, die du dir selber nicht zutraust. Aber ich dir sage, doch, du schaffst das. Und ich stehe auch in deiner Nähe. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Dann gucken wir uns an, was schiefgegangen ist und lernen daraus. Ja, dass Menschen auf einmal anfangen, über sich hinauszuwachsen. Und da rede ich nicht von Quantensprüngen, sondern von kleinen Minischritten. Dann haben wir zwei wesentliche Themen. Einmal dieses Gefühl der Zugehörigkeit, wonach die Menschen sich sehnen, was privat leider immer seltener passiert. Jede zweite Ehe wird geschieden, immer mehr Single-Haushalte. Also man sucht nach Ersatzfamilien. Das Unternehmen ist keine Familie, es ist eine Zweckgemeinschaft, aber wir können dann eben, und deswegen ist es ja die Bedingung, dieses Gefühl vermitteln, wenn du auch bereit bist, zu lernen, zu wachsen. Das heißt also, aus diesem Erfolgsstreben kommt auch eine tiefe soziale Befriedigung. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber am Ende des Tages ist das der Führungsauftrag. Wir managen eben nicht wir managen Zahlen, aber wenn wir führen, Menschen führen, dann geht es um Emotionen. Und wenn dieser, man sagt ja im Volksmund, der Glaube versetzt Berge, würde ich sagen, für Unternehmen gilt der Spirit versetzt Berge. Also wenn man so diesen Team-Spirit hat, und jetzt komme ich noch zum Sport zurück, zwei Mannschaften auf gleichem technischen Niveau treten einander an, aber an dem Matchday hat die eine Mannschaft den besseren Team-Spirit. Welche gewinnt, würde man ja sofort sagen, die mit dem besseren Spirit. Das muss in den Unternehmen nicht sein. Also man kann auch mit einem Scheiß-Spirit erfolgreich sein, wo die Leute wie entseelte Roboter jeden Tag in Legebatterien gehen. Aber wenn wir diesen Spirit hinkriegen und Menschen da hinkriegen, dann erlebe ich in der Praxis, das ist anstrengend, aber wenn es dann passiert, eine Loyalität, ein Identifikationsgefühl. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass Führung das nicht nur macht, um das eigene Portemonnaie zu füllen, sondern weil ich auch wirklich dein Interesse als Mitarbeiter verfolge und du dann auch wirklich mehr verdienst und mehr Verantwortung kriegst und ich dich nicht klein halte, dann sind die Leute, und ich zitiere jetzt mal einen Mitarbeiter, bereit in den Krieg zu ziehen für ihre Führungskraft. Ja, und das kriegst du nicht auf Knopfdruck hin. Ja, das kriegt man auch nicht hin, indem man 2, 3 Methoden lernt, so einmal ein Wochenende in Führungsseminar gesteckt, sondern das ist eine gemeinsame Reise, wo sich das Unternehmen, und ich gebe jetzt mal ein anderes Bild, als Clan, wie moderne Nomaden, eben einschwört, wo es keinen Feind im eigenen Lager geben darf, um eine gemeinsame Erfolgsreise anzutreten. Das ist eine Mission. Ich sag mal, so von diesem Spirit-Charakter her, da sind wir in vielen Unternehmen noch weit weg, weil es dann eben doch sehr KPI und EBIT und Umsatz getrieben ist.
Ja, das lag mir jetzt mich jetzt tatsächlich auch auf der Zunge und insbesondere dieses Thema, wir hatten es gestern kurz besprochen, also Führungskraft zu sein oder zu werden ist ja kein, also dafür gibt es ja keine richtige Ausbildung in dem, also es gibt vielleicht irgendwelche Fortbildung oder Ausbildungslehrgänge, aber in der Regel, du hast es ja auch eben angesprochen, wird ja einer, der besonders gut in seinem Job ist, dann irgendwann halt Führungskraft. Aber wie kann man dieses Thema dann tatsächlich, weil das hat ja sehr viel, es hat ja schon was fast Psychologisches, wenn du das so beschreibst. Das ist ja im Grunde nichts, was man jetzt so von heute auf morgen kann. Also was können Führungskräfte tun, um das überhaupt, oder um dahin zu kommen, das überhaupt auch transportieren zu können?
Ja, das ist eine sehr gute Diagnostik und auch eine sehr gute Frage. Wie lernt man führen? Ich habe einen Sohn, der studiert mittlerweile, aber der war ja auch mal klein. Und dann gibt's die St. Martins-Umzüge, die Kinder haben oder selbst mal Kind waren, wissen das vielleicht. Da basteln die Kids ja dann so Laternen und laufen dann beim St. Martinszug durch die Gegend. Und wenn man so eine Laterne nimmt, dann sind die Methodiken und Tools und Techniken der Lampenschirm, also der bunt beklebte, wichtig, aber nicht ausreichend. Viel entscheidender ist die Lichtquelle, das Feuer innen. Und diese Lampe innen, das ist die innere Haltung eines Menschen. Und wenn die nicht entwickelt ist, dann nutzt es auch nichts, ein Methodenklugscheißer zu sein, weil dann ist man, im Englischen sagt man empty suit. Ja, da fehlt einfach die Seele drin. das hat keine Kraft. Das ist wie ein Kellner, der super ausgebildet hat, aber keinen Bock hat. Das wird kein schöner Abend für ihr Abendessen. Aber andersrum, wenn sie in einem Restaurant oder wenn ihr in einem Restaurant seid und der Kellner ist nicht gut ausgebildet, aber er hat das im Herzen, dass er sieht, du möchtest jetzt mit deinem Partner einen romantischen Abend haben. Und dann kommt der Wein halt nicht von der rechten Seite, sondern von der linken. Und er hält den auch nicht elegant hin mit den Handflächen nach oben, sondern hält den so wie so eine Bierpulle vors Gesicht, ob der genehm ist. Also handwerklich holprig, sagen wir mal. Aber du merkst den Spirit, der stört nicht. Aber jedes Mal, wenn du ihn brauchst, ist er da. Versus der andere Kellner, der keinen Bock hat, aber super ausgebildet ist. Und gerade ist der magische Moment, wo du deinem Partner so was Romantisches sagst. Es ist so das Prickeln da, was unbezahlbar ist, was aber jetzt entstanden ist. Und der platzt rein, schmeckt's denn? Ja, da fasst du dir an den Kopf und sagst, hör mal, Penner, wofür bin ich denn hier in dem Restaurant? Du hast es einfach nicht verstanden. Und das meine ich damit, ja. Die innere Haltung ist so wichtig. Das heißt, um das zu lernen, braucht es viel Klarheit. Wer bin ich eigentlich und wer möchte ich als Führungskraft auch sein? Das ist ja eine Frage von Identität, nicht nur von Rolle. Welche Werte steuern mich? Was heißt, du hast vorhin gefragt, was heißt für mich Erfolg? Das muss man mal definieren. Das ist ja so ein simples Wort, was man gerne verwendet. Aber was verstehen wir denn darunter? Ist es das Streben nach Spitzenleistung? Bedeutet ein Ziel, dass es eine Handlungsempfehlung ist, wie italienische Verkehrsregeln, an die kann man sich halten, muss man aber nicht? Oder ist ein Ziel ein Versprechen, wo wir wirklich alles für tun, um es zu erreichen? Und so weiter. Das heißt also, das Schärfen der inneren Haltung, das ist das A und O, würde ich sagen, wenn es um Führen geht. Und das kann man auf zwei Sachen machen. A, seinen Geist schulen, das heißt Bücher lesen, starke Diskussionspartner suchen, Seminare oder Beratung oder was auch immer. Also gucken, dass man seinen Geist in der Klarheit hinterfragt und rüttelt und schärft. Und das zweite ist, sich immer wieder in Situationen werfen, die schmerzhaft sind. Also Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will. Ich meine jetzt nicht sich persönlich kasteien, sondern Dinge, die außerhalb der berühmten Komfortzone sind, also die man sich nicht traut zu tun. Unbequeme Themen ansprechen. Vielleicht mal in einer großen Veranstaltung die Hand heben und vor einem großen Publikum sprechen. Vielleicht auch so sich für Vorträge melden. Also immer wieder dahin gehen, wo man sagt, ja, ist nicht so mein Home-Turf, ja, das ist irgendwie so neues Terrain. Sich immer wieder in diese Unbequemheit bringen, um zu zeigen, dass man mutig ist, dass man in den Schmerz geht, nicht davor zurückscheut, dass man zäh ist. Weil wenn man das ständig macht, entwickelt sich automatisch die Persönlichkeit und dann kann mir auch keiner sagen, ich traue mich nicht. Weil wenn ich mich als Führungskraft selber nie traue, jetzt hätte ich fast gesagt, Eier zu haben, also mutig zu sein, und mein Mitarbeiter sagt, ich traue mich das nicht, dann schreie ich ja innerlich, ja, du hast ja so recht, ich traue mich auch nicht. Aber wenn ich selber das schon 1000 Mal gemacht habe, dann sage ich, ich fühle mit dir. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber weißt du was? Ich habe es 1000 Mal gemacht. 1000 Mal habe ich gekotzt. Aber 1000 Mal ist es gut gegangen. Und es war nicht so schlimm wie befürchtet, auch nicht so schön wie erhofft, aber ich habe daraus gelernt und wir schaffen das zusammen. Ja, das heißt also, ich kann ja dann Menschen gut ermutigen, wenn ich selber das auch vorlebe. Das heißt, Führen ist im Wesentlichen ein Komm mit und nicht ein Mach das. Das sind, würde ich sagen, sind die beiden Dinge. Also geistige Reflexion im Wesentlichen, um klar zu sein, wo ich hin will und wer ich werden will. Und das zweite ist, den Schmerz suchen und am besten sofort.
Anspruchsvoll, würde ich sagen. Aber wie du sagst, damit fängt es vielleicht schon an, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen.
Ja, anspruchsvoll. Aber da merkst du auch, das ist nicht Work oder Life, sondern das ist Leben. Das hat ja nichts nur mit der Führungsrolle zu tun, sondern das ist ja eine Grundsatzeinstellung zum Leben. Wenn im Deutschen sagt man ja, jemand, der berät, ist ein Berater, jemand, der verkauft, ist ein Verkäufer und jemand, der führt, ist ein Führer. Da zucken wir ja aufgrund unserer schlimmen Geschichte in Deutschland. Deswegen verwende ich den Begriff Anführer, weil in Wortzusammensetzung ist das Wort ja, ich sag mal, dekontaminiert. Aber du stellst ja nicht vor deine Leute, sagst, ich bin dein Anführer, sondern es geht um das Selbstgespräch, dein Selbstverständnis. Und wenn du als Anführer dieses Bild hast, dann bist du ja nicht nur Anführer im Job, sondern auch Anführer deines Lebens. Und insofern ist das einfach eine grundsätzliche Lebenseinstellung, weil die Probleme, die schwierigen Situationen, die sind ja nicht nur im Job, die hast du ja privat genauso. Und dann eben nicht davor zurückscheuen, sondern einfach den Mund aufmachen. Konflikte zwischenmenschlich lösen sich ja nicht, indem man sie aussitzt. Das wird immer sich ausleben und meistens in einer Art und Weise, die nicht gut ist. Deswegen ist besser in den Konflikt reingehen, dann hat man eine Chance, ihn zu klären. Mund aufmachen, zum Nachbarn gehen, sagen, hören Sie mal, will Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnten Sie Ihr Auto nicht einen Meter weiter vorne parken, dann passe ich noch dahinter, weil so muss ich um die Ecke parken und 150 Meter mehr laufen. Diesen Mut einfach zu haben und nicht davor zurückscheuen, aber dann mag der Nachbar mich vielleicht nicht mehr und so weiter. Also das Training findet ja jeden Tag überall statt. Und das ist anspruchsvoll.
Das heißt, wenn du Training sagst, glaubst du, das kann, wie jeder ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das kann man lernen oder ist das tatsächlich auch was man hat? Also jeder kennt ja so diese natürlichen Anführer, die, keine Ahnung, auf dem Spielplatz vielleicht schon sagen, wo es lang geht. Also ja, kann man das aus deiner Sicht, wenn man das jetzt vielleicht nicht so total intrinsisch bisher hat, sich antrainieren und anlernen oder braucht es dazu auch irgendwie irgendwas, was man schon mitbringt?
Da würde ich gerne mal hart dran rütteln. Das heißt, wenn ich Pech hatte und die falschen Gene, Talente oder Erziehung hatte, dann bin ich einfach das Opfer und dann wird nichts. Also damit rede ich mir ein. Ich bin einfach das vom Leben bespuckte Opfer und kann nicht mehr und mimimi und versumpfe in meinem Selbstmitleid. Wir waren alle mal Pampers-Scheißer und konnten gar nichts. Ja, wir konnten nicht mal krabbeln. Wir lagen einfach nur da und wir konnten ja nicht mal lächeln. Sondern wir haben das Lächeln gelernt, weil die Eltern uns ins Gesicht gelächelt haben und wir mit Spiegelneuronen das nachmachen. Wir wussten ja noch nicht mal, was Lächeln heißt, aber auf einmal ist das ein positives Gefühl und so haben wir es gelernt. Und so ist es mit allem im Leben. Ich bin völlig bei dir, dass es unterschiedliche Talente gibt und vielleicht auch Talentpotenziale und nicht aus jedem charismatischer Superstar wird, aber ich kann ja zumindest das Potenzial, was in mir steckt, ist ja völlig egal, wie gut das andere können, das kann ich ja freisetzen. Und da bin ich absolut von überzeugt, kann jeder besser werden. Ansonsten gebe ich mich ja selber auf, wenn ich sage, ich kann nicht mehr lernen. Dann bin ich ja fertig. Da kann ich aber eigentlich auch mir die Kugel geben, weil wofür soll ich dann noch leben? Also für mich ist Leben Lernen und Entwicklung, neugierig sein, aber auch anspruchsvoll. Und ich mache es jetzt mal an mir fest. Ich habe als Baby nicht vor vielen Menschen Vorträge gehalten. Das musste ich lernen. Wenn ich sag mal, in meinem Sprachstil vielleicht nicht immer gesellschaftsfähig bin, sondern vielleicht auch ruppig und vulgär teilweise oder unbequem bin oder auch drücke, dass es weh tut, das fällt mir nicht leicht, weil ich weiß, ich eck damit an, ich provoziere damit, ich bin vielleicht stellenweise auch eine Zumutung und Menschen finden das nicht gut. Ich möchte natürlich auch gemocht werden, dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Aber ich sage mir immer, in meinem beruflichen Kontext geht es nicht darum, gemocht zu werden, sondern ich möchte respektiert werden für meinen Leistungsbeitrag. Und dann reicht sympathisch plus eins. Du musst ja nicht den Anspruch haben, mit mir in Urlaub fahren zu wollen. Aber dass du weißt, ich will dir helfen und ich habe keine versteckten Absichten und ich bin einfach immer absolut ehrlich. Und das mache ich jetzt schon viele Jahre. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, manchmal ist es auch der Unternehmer, also die Hand, die mich bezahlt und füttert, die dann vielleicht auf dem Weg auch Teil des Problems wird, dann muss ich das da natürlich auch sagen. Das ist keine Freude für mich. Und da kann ich noch so viel trainieren. Ich würde sagen, wenn man sich dabei nicht gut fühlt, wenn man einen Konflikt jetzt vom Zaun bricht, dann ist das durchaus ein Zeichen für Menschlichkeit. Wenn man sich gut fühlen würde, sagt, boah, geil, jetzt kann ich mal endlich einmal einen reindrücken, dann hat man, glaube ich, eine soziale Störung. Und wenn man gar nichts fühlt, ist man Soziopath. Also wären jetzt beides keine erstrebenswerten Zustände. Aber für einen Anführer, ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist es so wichtig, unabhängig davon, wie ich mich fühle, wenn ich vielleicht Angst habe oder mich zurückhalten will, trotzdem das Richtige zu machen. Dass ich aus der Überzeugung heraus dann handle, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Ein Chirurg kann ja auch nicht sagen, oh, das arme Kind wurde plattgefahren, um Gottes Willen ist das schlimm und anfangen zu weinen. Nein, der muss jetzt das Richtige tun, nämlich operieren. Das Weinen kann er machen, wenn die OP vorbei ist, wenn er dann in der OP-Schleuse ist und das Ding ist vorbei, dann kann er seine Maske abnehmen und dann können auch Tränchen kullern. Ja, oder den Stress anderweitig rauslassen, indem er ins Fitnessstudio geht oder so. Also Emotionen nicht verdrängen, aber eine Impulskontrolle entwickeln und sie da rauslassen, wo sie dann hingehören. Und ja, ich wiederhole das nochmal, da bin ich von überzeugt, das kann man lernen. Nur leider fehlt vielen Menschen der Wille oder auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, dass sie es können. Und das müssen wir entwickeln. Und das ist mit Führungsauftrag, diesen Mut, das ist ja vor allen Dingen sozialer Mut, zu entwickeln, um Menschen zu ermutigen, dass sie Bock haben auf diese Entwicklung und zu lernen, dass Schmerz und auch Lernschmerz und Wachstumsschmerz eben nichts Schlimmes ist, weil hätten wir den Wachstumsschmerz gescheut als Kind, dann wären wir alle nicht groß und stark geworden.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weitersprechen, aber ich glaube, wir sind so langsam am Ende unserer Zeit. Aber wirklich ein super spannendes Thema und auch ja, bewundernswert, wie offen und klar du darüber sprechen kannst. Danke fürs Hiersein, beziehungsweise wir sind ja bei dir, also danke für uns fürs Hiersein.
Ja, Lea, danke für das Gespräch und euren Besuch und ja, dann wünsche ich euch eine spannende Reise und seid starke Anführer.
Vielen Dank. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.